Guten Morgen miteinander. Schön, dass ihr hier seid. Wir sind nun bei der dritten Predigt dieser Reihe über Esther, die aus vier Teilen besteht. Einige haben schon gemerkt, dass es keinen Leitfaden gibt. Dafür drucke ich mehr ausgeschriebene Predigten. Und ihr könnt alles im Internet auf unserer Webseite nachhören oder ihr könnt auch die Manuskripte downloaden, wie ihr das wollt. Unser diesjähriges Musical erzählte die Geschichte der jungen und außerordentlich schönen Frau Esther, die Königin des mächtigsten Königreiches der damaligen Zeit wurde. Wie das zustande kam, könnt ihr ja, wie gesagt, alles nachhören oder nachlesen. Oder wenn ihr natürlich an die Quellen wollt, dann lest einfach das Buch Esther, was an sich sehr spannend zu lesen ist. Nur weil sie Königin war, konnte sie unter Lebensgefahr das jüdische Volk vor dem sicheren Genozid retten. Eine spannende Geschichte, die mit einer interessanten Parallele zu Weihnachten überrascht. Und das sehen wir dann am Musical, wie die Parallele zu Weihnachten ist im Buch Esther. Du kannst dich immer noch anmelden, wenn du bei diesem faszinierenden Musical mitmachen willst. Wir suchen noch viele, viele, die im Chor mitsingen. Und diesmal, die denken, sie möchten sich nicht gern kostümieren wie beim letzten Musical. In diesem Musical hat der Chor keine solche Kleider an. Schon Kleider, aber nicht. So einfach nicht verkleidet, wie die Theatercrew das ist. Wir beschäftigen uns in dieser Predigtreihe mit dem Buch Esther und in dieser, die jetzt diese Geschichte erzählt, und wir sind an der Stelle angekommen, an der sich Esther entschlossen hatte, unter Lebensgefahr zum König zu gehen, also zu ihrem Mann, muss man sich das mal so vorstellen. Eine Frau geht zu ihrem Mann und muss Angst haben, dass er sie tötet. Das war nicht so herzensergreifende Liebesgeschichten damals, sondern da ist vieles einfach ganz anders gelaufen. Die Juden in Susa, wo der Palast war und Esther und Xerxes, der König, lebten, die Juden fasteten mit Esther zusammen und den Bediensteten von Esther 3 volle Tage. Sie aßen und tranken nichts 3 Tage lang. Und mit diesem Fasten wollten sie Gott zeigen, wie dringend nötig sie seine Hilfe brauchen. Jetzt geht es nicht ohne dich, Gott. Und deshalb fasten wir, damit wir wirklich Nachdruck geben können, wie wichtig unser Anliegen ist. Und Esther war sich dessen bewusst, dass sie in Kürze sterben könnte, falls der König ihr Erscheinen missbilligen würde. Und Mordechai, ihrem Pflegevater, ließ sie ausrichten: Ich gehe zum König, auch wenn es gegen das Gesetz ist, komme ich um, so komme ich um. Da sehen wir, wie so das Verhältnis war, König, Königin. Esther zog ihre königlichen Kleider an und betrat den inneren Hof des Palastes, der sich vor dem Thronsaal befand. Und der König saß auf dem Thron und sah durch die Öffnung der Tore hindurch, durch die Öffnung der Saaltüren, Esther im Hof stehen. Esther fand seine Gunst und Xerxes streckte ihr das goldene Zepter entgegen, das er in der Hand hielt. Das war das Zeichen, dass sie jetzt zu ihm kommen darf und nicht getötet wird. Und Esther trat heran und berührte die Spitze des Zepters. Was für eine Unterwürfigkeit. Er musste also dann diese Spitze berühren. Und die erste große Hürde hatte sie also nun geschafft. Xerxes verhielt sich Esther gegenüber außerordentlich freundlich. Er fragte: Was führt dich her, Königin Esther? Was ist dein Wunsch? Und um Esther zu zeigen, wie wohlwollend er ihr gegenüber gestimmt war, fügte er hinzu: Ich gewähre dir alles bis zur Hälfte meines Königreiches. Das war natürlich eine Floskel, oder? Die Könige damals verwendeten, um ihren Wohlwollen Ausdruck zu geben. Hätte Esther gesagt, ah, super, ja, die Hälfte, das wäre toll, das würde ich gern nehmen, dann hätte sie nicht mehr lange gelebt. Diese Redewendung war üblich, wenn ein König seine Bereitschaft zum Ausdruck bringen wollte, dass er demgegenüber sehr wohlgesinnt war. Übrigens finden wir das auch im Neuen Testament, als Salome vor Herodes tanzte und er Gefallen an ihrem Tanz hatte, dann sagte Herodes zu Salome, und was du auch bittest, ich werde es dir geben und wäre es die Hälfte meines Königreichs. Nun, Esther wusste natürlich, was diese Floskel bedeutet. Erstaunlich ist hingegen, dass sie die Gelegenheit nicht gleich beim Schopf packt und Xerxes um Hilfe bittet für die Juden. Das wäre doch die Gelegenheit gewesen, die Chance. Jetzt, wenn er sogar sagt, dass er ihr das halbe Königreich geben würde, und das war ja nicht klein, dann war das eine Kleinigkeit, das Volk der Juden zu verschonen. Stattdessen lud sie Xerxes zum Essen ein und bat ihn, Haman, den zweitmächtigsten Mann der persischen Reich, der die Ausrottung der Juden angeordnet hat, er soll ihn doch mitbringen. Xerxes nahm die Einladung an und erschien tatsächlich mit Haman zum Essen. Und etwas angeheitert vom Wein, offenbar wurde da viel Wein getrunken, wenn man das Buch Esther liest, begegnet einem immer wieder, dass der Xerxes Wein trinkt und mit Haman Trinkfest feiert und weiß ich was, offenbar haben die da viel Wein getrunken. Gab er erneut seine Zuneigung und seinen Willen, ihren Wunsch zu erfüllen, Ausdruck, und es sagt, Esther, was ist nun dein Wunsch? Ich erfülle ihn dir, fordere, was du willst, bis zur Hälfte meines Königreiches. Wir werden das immer wieder hören. Bis zur Hälfte meines Königreiches. Jetzt ist der große Moment da. Das wäre die zweite große Chance für Esther gewesen, jetzt mit der Sache herauszurücken. Der König war gut gelaunt und bereit, ihr jeden Wunsch zu erfüllen. Doch Esther wollte ihren Wunsch noch nicht sagen. Sie erlaubte sich, den König sozusagen auf die Folter zu spannen. Sie sagte ihm, ich habe eine große Bitte. Wenn ich deine Gunst, mein König, gefunden habe und wenn du so gnädig bist, mir meinen Wunsch zu erfüllen, dann komm doch auch morgen mit Haman zum Mahl, das ich für dich vorbereiten werde. Dann will ich dir meinen Wunsch sagen. Komisch, hä? Jetzt hat sie das doch aufgeschoben. Nicht schlecht, was sie sich dabei gedacht hat, wissen wir nicht. Und der König ließ sich das gefallen. Er war bereit, am nächsten Tag nochmals zu Esther zu gehen. Er hätte ja sagen können, so komm, jetzt ist es fertig, jetzt will ich das wissen. Das überstehe ich nicht, nochmal einen Tag zu warten, wenn du so einen großen Wunsch hast. Nein, er ist darauf eingegangen. Und offensichtlich kannte Esther die Gepflogenheiten und Umgangsformen im Persischen Reich perfekt. Sie wird ihre Gründe für ihr Vorgehen gehabt haben. Vermutlich hätte die direkte Vorgehensweise, die wir anwenden würden, keinen Erfolg gehabt. Wie auch immer. Jedenfalls ging Esther ein großes Risiko ein, sie riskierte ihr Leben. Und natürlich kennen wir solche Situationen in unserem Leben, bei denen wir Risiken eingehen. Natürlich geht es bei uns nicht immer um Leben und Tod, aber es geht oft darum, dass wir über unseren eigenen Schatten springen müssen. Bei jeder Prüfung gehen wir ein Risiko ein, dass wir sie nicht bestehen könnten. Wenn wir einem Freund oder einem Arbeitskollegen von Jesus erzählen, gehen wir das Risiko ein, dass er uns belächelt, als ja, das ist so ein Frommer. Vielleicht gehen wir es dann nicht ein und sagen nichts. Oder wenn ich mich in jemanden verliebe, gehe ich das Risiko ein, dass meine Liebe nicht auf Gegenliebe stößt. Wir können die Risiken in unserem Leben zwar auf ein absolutes Minimum zurückschrauben, aber das hat schlimme Auswirkungen. Ich möchte das an einem Modell mit vier Kreisen uns aufzeigen. Und zwar der innerste Kreis, bildet unsere Komfortzone. Das ist die Zone, in der ist es uns wohl, da gefällt es uns, da wissen wir, wie die Welt funktioniert, da kann uns nicht viel passieren in dieser Komfortzone. Und dann kommen wir sind wir umgeben von einer Risikozone. Das ist dann schon etwas ungemütlicher, weil da können mir Dinge passieren, die nicht immer vorhersehbar sind, wie das rauskommt, wenn ich mich darauf einlasse. Je mehr ich die Risikozone betrete, je stärker wächst meine Komfortzone. Und je länger ich in meiner Komfortzone drin bleibe, je kleiner wird sie. Meine Welt wird immer kleiner. Und vielleicht kann man das so sagen, wenn ihr den Saal hier betretet, vielleicht das erste Mal, dann seid ihr natürlich in der Risikozone. Ihr kennt kaum jemanden. Vielleicht verdrückt ihr euch auf euren Stuhl und denkt, hoffentlich spricht mich jemand an, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll oder wie auch immer. Und dann bist du so auf deinem kleinen Stuhl in deiner kleinen Komfortzone und hoffst, dass ja nichts passiert, was unvorhergesehen passieren könnte. Oder du hast dich gesetzt, und so geht es mir manchmal auch, setze ich mich, wenn ich an einem anderen Ort in Gottesdienst gehe, dann weiß ich gar nicht, will mich jetzt der andere grüßen oder nicht, dann grüße ich vielleicht nicht, und dann sitze ich da und denke, ich hätte ihn eigentlich schon grüßen können, wäre ja nett gewesen. Dann so bin ich so, quasi ist meine Komfortzone eingegrenzt. Und wir wollen das jetzt gleich mal testen, wir wollen jetzt mal alle unsere Komfortzone erweitern. Und jetzt steht mal auf und grüßt die hinten und vorne, sagt ein nettes Wort und dann werdet ihr sehen, was passiert. Eure Komfortzone wächst sofort. Also, grüßt einmal eure Nachbarn hinten und vorne. So kann man das auch machen, wenn man in einen Raum kommt, kann man seine Komfortzone erweitern, indem man nicht wartet, ob die Leute auf einen zukommen, sondern indem man auf die Leute zugeht. So erweitert man seine Komfortzone, man geht ein gewisses Risiko ein, aber der Lebensraum wird größer und ihr merkt, wir haben jetzt einen kleinen Klimawandel in diesem Raum erlebt. Es gibt Leute, die würden nie mit ihrem Auto in die Stadt Zürich fahren. Das Risiko ist ihnen zu groß. Sie fühlen sich unsicher, haben Angst. Aber würden sie das Risiko eingehen, würden sie es einmal wagen, in die Stadt zu fahren mit dem Auto, würden sie vielleicht feststellen, dass es gar nicht so schlimm ist, in der Stadt zu fahren. Vielleicht nicht gleich ins Zentrum, aber sie können ja mal nach Oerlikon. Ja gut, Oerlikon ist verkehrstechnisch etwas kompliziert. Schwammerdingen ist vielleicht einfacher. Wie auch immer, in eine Zone und man kann sich dann ein bisschen nähern. Und so wird quasi die Komfortzone erweitert und wir kommen dann auch in eine ganz wichtige Zone, das ist nämlich die Wachstumszone. Wenn wir das Risiko eingehen, dann beginnen wir zu wachsen. Wir werden reifer, wir entwickeln uns. Dort, wo man etwas wagt, ich habe vieles gewagt hier in unserer Kirche, da musste ich vieles machen, da hatte ich keine Ahnung, wie man das macht, aber ihr habt mich angestellt als Pastor und da musste ich es einfach machen. Mir blieb gar nichts anderes übrig. Und dann bin ich natürlich voll in die Risikozone gelaufen, aber ich bin daran gewachsen. Und meine Komfortzone hat sich erweitert. Sie wurde größer. Ich wachse in der Regel nur, wenn wir Risiken eingehen. Das ist auch ganz wichtig für unser geistliches Leben. Jesus sagte einmal, wenn jemand bereit ist, Gottes Willen zu erfüllen, wird er erkennen, ob das, was ich lehre, von Gott ist oder ob ich aus mir selbst herausrede. Wenn ich das Risiko eingehe, Gottes Willen zu tun, dann werde ich in der Erkenntnis Gottes wachsen. Dann werde ich reifer werden. Dann werde ich mich entwickeln. Und Gott fordert auch Israel heraus, sich für sein Reich zu engagieren. Sie wollten nämlich zuerst ihre eigenen Sachen erledigen, haben gedacht, erst wenn das alles erledigt ist, wir alles im Griff haben, dann kümmern wir uns um die Verehrung Gottes. Aber sie hatten nie alles im Griff. Und Gott fordert sie heraus, ihm zu vertrauen, die Risikozone zu betreten. Er sagt, bringt den zehnten Teil eurer Erträge unverkürzt zu meinem Tempel, damit meine Priester nicht Hunger leiden. Habt keine Sorge, dass ihr dann selbst in Not kommt. Stellt mich auf die Probe, sagt der Herr, der Herrscher der Welt. Macht den Versuch, ob ich dann nicht die Fenster des Himmels öffne und euch mit Segen überschütte. Geht das Risiko ein, vertraut mir und ihr werdet sehen, dass sich eure Komfortzone erweitern wird und ihr werdet sehen, dass ihr wachsen werdet im Vertrauen zu mir, weil ihr dann erkennen werdet, dass ihr euch auf mich verlassen könnt. Geht das Risiko ein. Und die vierte Zone, das ist die gefährlichste Zone. Und diese Zone sollten wir eigentlich gar nie betreten. Das ist die Panikzone. Da verlieren wir komplett die Kontrolle und den Überblick. Und deshalb ist es gar nicht gut, wenn wir die betreten. Und ich denke, dass Esther es vermieden hat, diese Panikzone zu betreten. Denn hätte sie gleich zu Beginn dem Xerxes gesagt, was sie will, dann wäre es in dieser Panikzone gewesen. Das wäre nicht gut gewesen, das wäre nicht gut gegangen, sonst hätte sie es gemacht. Wenn wir Gott in unserem Leben erfahren möchten, dann werden wir nicht darum herumkommen, immer wieder in die Risikozone zu gehen, in der Komfortzone werden wir diese Erwartungen nicht machen. Diese Erfahrungen nicht machen, nicht in dem Ausmaß. Wir machen die Erfahrung, wenn wir das Risiko eingehen und dann werden wir erleben, dass wir uns auf Gott verlassen können und dann werden wir wachsen im Vertrauen zu Gott. So funktioniert übrigens geistliches Wachstum und ich könnte euch da x Geschichten erzählen, aber da wir heute 4 Kapitel durchgehen und ich 30 Minuten Zeit habe, lasse ich das einmal für heute. Haman war begeistert. Er allein war mit dem König bei der Königin Esther zum Essen eingeladen. Was für eine Ehre! Seine Karriere schien sich bestens zu entwickeln. Gut gelaunt verließ er den Palast, doch im Tor kam er an Mardochai vorbei, der Pflegevater von Esther, der nicht vor ihm aufstand und ihm nicht die geringste Ehrerbietung erwies. Haman wurde von der Wut gepackt. Zu Hause rief er seine Freunde und seine Frau zu sich. Er prahlte mit seinem Reichtum, mit seinen vielen Söhnen. Er erzählte mit sichtlichem Stolz, dass ihn der König über alle anderen Fürsten und Minister erhoben und gestellt hat. Und als Krönung dieser Entwicklung sah er die Tatsache, dass er allein mit dem König bereits zum zweiten Mal bei der Königin Esther zum Essen eingeladen war. Er war richtig im Taumel, doch seine Freude war getrübt. Er sagte ihnen, aber das alles kann ich nicht richtig genießen. Solange ich den Juden Mordechai im Tor des Palastbezirks sitzen sehe. Alles schien perfekt zu laufen, aber dieser Mordechai verdarb ihm die Freude seines Erfolgs. Was für ein bedauernswerter Mensch. Scheinbar hat er alles erreicht. Und durch eine solche Kleinigkeit, ein Mann, der nicht vor ihm niederfällt und ihn anbetet, dieser eine Mann kann seine ganze Freude verderben. Er war wie besessen vom Hass gegenüber Mordechai. Doch seine Frau und seine Freunde wissen Rat. Lass einen Galgen errichten, 20 Meter hoch, dass man das weiterum sehen kann. Und lass dir vom König die Erlaubnis geben, Mordechai daran aufzuhängen. Dann kannst du unbeschwert mit dem König zum festlichen Mahl gehen. Das gefiel dem Haman unglaublich gut. Er erteilte sofort die Befehle zur Errichtung des Galgens. Es musste schnell gehen, denn er wollte unbedingt das Essen mit Esther genießen können. Und das konnte er nur, wenn dieser Mordechai endlich mal beseitigt war. In jener Nacht konnte Xerxes nicht schlafen. Und da es noch kein Radio und kein Fernseher gab, mit dem er sich hätte ablenken können, ließ er die Bücher holen, in denen die Dinge aufgeschrieben werden, die während seiner Regierungszeit geschehen. Das wurde ja alles archiviert. Und da hat er sich vorlesen lassen von seinen Dienern. Und als dieser Diener den Eintrag las, dass Mordechai Xerxes vor einem Mordanschlag bewahrte, fragte der König, was für eine Belohnung und Anerkennung denn dieser Mann bekommen hätte. Keine, antworteten die Diener. Nun am frühen Morgen kam Haman in den Palast, denn er wollte möglichst schnell von Xerxes die Erlaubnis bekommen, Mordechai hinzurichten. Doch bevor er seine Bitte vorbringen konnte, fragte ihn der König, was kann ein König für jemand tun, dem er eine besondere Ehre erweisen will? Und in seinem Machtrausch dachte Haman, da kann nur ich gemeint sein. Wen sonst sollte der König besonders ehren wollen? Ich. Er hat nur noch sich gesehen. Nun schlug er natürlich alles vor, was ihm die größte Ehre geben würde. In Kleidern des Königs, auf einem Pferd des Königs sitzend, das geschmückt war, wie wenn der König selber ausreiten würde. Und so weiter und so fort, könnt ihr selber nachlesen. Und ferner sollte ein hoher Minister vor dem Pferd herlaufen und ständig rufen, so handelt der König an dem Mann, dem er eine besondere Ehre erweisen will. Xerxes gefiel dieser Vorschlag unglaublich gut, fand das ausgezeichnet und befahl Haman, dass er alles genauestens so ausführen sollte, wie er das gesagt hat, und zwar mit dem Juden Mordechai. Wäre Haman herzkrank gewesen, der wäre tot umgefallen. Das muss ein grauenhafter Schlag gewesen sein für ihn. Statt Mordechai zu töten, musste er ihn ehren. Er musste ihm die königlichen Kleider anziehen und er musste zu Fuß vor ihm hergehen. Und er musste immer sagen, so handelt der König an dem Mann, dem er seine Ehre erweisen will. So handelt der König an einem Mann, dem er große Ehre erweisen will. So ist er durch Susa gelaufen, vor Mordechai her. Stellt euch das einmal vor. Die Spannung zwischen diesen beiden Männern war greifbar. Mordechai wusste, dass Haman den Befehl zur Ermordung des jüdischen Volkes erteilte und Haman hasste Mordechai abgrundtief. Und völlig frustriert, verstört und gedemütigt eilte Haman nach Hause. Seine Frau und seinen Freunden erzählte er, was Schreckliches vorgefallen war, und seine wunderbaren Ratgeber prophezeiten ihm ein schlimmes Ende. Wenn Mordechai, mit dem dir das passiert ist, zum Volk der Juden zählt, dann kannst du aufgeben. Dein Untergang ist besiegelt. Und während sie das sagten, kamen die Diener des Königs, um Haman zum Essen mit dem König, zur Königin zu holen. Und Xerxes fragte, am Tisch sitzend, wie am Tag zuvor, was ist nun dein Wunsch, Königin Esther? Ich erfülle in dir, fordere, was du willst, bis zur Hälfte meines Königreiches. Nun schien es die Zeit reif zu sein, dem König ihr Anliegen vorzutragen, und sie erklärte ihm, dass ihr Volk ausgerottet werden sollte. Und es ist erstaunlich, auch mit was für einer Sorgfalt sie das jetzt erklärt. Und wenn ihr Herodot einmal liest, dann seht ihr auch, wie die Leute, die Heerführer, immer so mit Xerxes, immer so umschweifend gesprochen haben. Ja, dass er sich ja nicht beleidigt fühlen könnte, wenn du denkst und so. Und Esther sagt jetzt ihm, ja, weißt du, Xerxes, wenn meinem Volk die Freiheit genommen würde und wenn sie als Sklaven verkauft würden, ich würde dich mit dieser Sache gar nicht belästigen, das würden wir verkraften. Aber was jetzt auf unser Volk zukommt, ist dermaßen dramatisch. Sie wollen uns komplett alle töten. Mein ganzes Volk soll getötet werden. Xerxes hört das, war aufgewühlt und es beginnt in ihm zu brodeln und er sagt, wer wagt so etwas? Wo ist der Mann, der so schändliche Pläne ausheckt? Oi, das war eine Spannung an diesem Tisch, kann ich euch sagen. Wir können uns vorstellen, dass Haman immer bleicher und verzweifelter wurde. Und Esther antwortete, unser Todfeind ist dieser böse Haman, der hier sitzt. Der hat das alles ausgeheckt. Haman war entsetzt und konnte seinen Pulsschlag fast hören. Sein Herz raste und Xerxes glühte vor Wut. Xerxes verließ den Tisch und ging raus in den Park, in den Schlossgarten. Er musste wie Luft holen, man muss sich das vorstellen. Jetzt hat sein Mann, dem er das größte Vertrauen schenkt, so etwas inszeniert. Jetzt hat er erst mal realisiert, was er gemacht hat. Hat ihm ja gesagt, er soll es machen, nur so nebenbei. Aber jetzt hat er es realisiert. Und jetzt muss er Luft ablassen. Weil er jetzt wusste, jetzt muss was passieren. Und dem habe ich mein Vertrauen geschenkt und war wütend. Und Haman war klar, dass Xerxes innerlich schon beschlossen hat, ihn zu töten, und er flehte Esther um sein Leben an. Haman trat auf die Königin Esther zu und flehte um sein Leben. Es kann sein, dass er vor ihr lag und ihre Füße hielt. Das machte man damals, um jemanden wirklich anzuflehen. Und als Xerxes vom Schlosspark zurückkam und Haman vor Esther kniend oder liegend sah, empörte er sich nochmals. Jetzt tut er sogar der Königin Gewalt an, das in meinem Palast. Das Todesurteil war gesprochen. Die Diener verhüllten Hamans Gesicht und führten ihn ab. Einer der engsten Vertrauten des Königs machte ihn darauf aufmerksam, dass Haman auf seinem Grundstück einen Galgen zur Hinrichtung Mordechais errichten ließ. Und der König befahl, hängt Haman daran auf. Haman wollte mit Hinterlist seine Karriere vorantreiben. Und das mag eine Zeit lang gut gehen. Doch früher oder später werden diese Leute zu Fall kommen. Er wollte seinen Feind, der ihm nichts angetan hatte, an den Galgen bringen. Aber schlussendlich hing er selber an diesem Galgen. Es ist wie es in einem Psalm heißt, die anderen Völker sind in die Grube gefallen, die sie für uns gegraben hatten. Sie legten ihre Netze aus und haben sich selbst darin gefangen. Wer sich gegen Gott und sein Volk aufbäumt, der wird nie gewinnen. Die Freunde Hamans wussten das. Interessant. Sie sagten, wenn Mordechai, mit dem dir das passiert ist, zum Volk der Juden zählt, dann kannst du aufgeben, dein Untergang ist besiegelt. Niemand gewinnt, wenn er gegen Gott streitet. Er kann zwar erfolgreich sein, aber sein Untergang ist besiegelt, früher oder später. Und wer diesen Untergang entgehen will, der hat heute einen ganz einfachen Weg. Er kann sich nämlich mit diesem mächtigen, barmherzigen Gott versöhnen. Paulus sagt, wir treten im Auftrag von Christus als seine Gesandten auf. Gott selbst ist es, der die Menschen durch uns zur Umkehr ruft. Wir bitten im Namen von Christus, nehmt die Versöhnung an, die Gott euch anbietet. Hast du diese Versöhnung mit Gott angenommen? Sonst wird es dir einmal so wie Haman gehen, ob du jetzt erfolgreich bist oder nicht, aber du wirst alles verlieren, was für dich wertvoll, was du für wertvoll gehalten hast. Früher oder später wirst du eine Bruchlandung machen. Jeder Mensch, der Gott verachtet, wird eine Bruchlandung machen. Noch am selben Tag schenkte der König Esther den gesamten Besitz Hamans und Esther übergab Mordechai die Verwaltung. Esther berichtete Xerxes, dass Mordechai ihr Pflegvater sei und Xerxes übergab Mordechai alle Vollmachten Hamans. Doch Esther flehte weiter und weinte vor Xerxes, denn alle Maßnahmen änderten nichts an der Tatsache, dass am 13. Adar alle Juden getötet werden. Das war nicht aufgehoben. Und sie fleht Xerxes, möge den Befehl widerrufen, aber Xerxes antwortet, ein Erlass, der im Namen des Königs abgefasst und mit seinem Siegel gesiegelt ist, lässt sich nicht zurücknehmen. Ihr könnt jedoch in meinem Namen und unter meinem Siegel eine weitere Verfügung erlassen, um die Juden zu retten. Tut, was ihr für richtig haltet. Also ein Befehl, der der König unterschrieben hat, versiegelt ist, kann nicht widerrufen werden, weil das ist nicht möglich, wenn er das macht. In seinem großen Reich mit 127 Völkern, dann glaubt ihm niemand mehr. Es muss verlässlich sein, was der mächtigste Mann der Welt verordnen muss, darauf muss man sich verlassen können. Wenn das immer wieder rufen wird, dann verliert er die Macht. Die Erlaubnis, die Juden zu ermorden, konnte also nicht zurückgezogen werden. Die einzige Möglichkeit, die Juden zu schützen, wäre, wenn man ihnen erlauben würde, sich gegen die Angreifer zu wehren. Und genau das verfügte Mordechai und so lautete der Gegenbefehl. Der König erlaubt den Juden in allen Städten seines Reiches, sich zum Schutz ihres Lebens zusammenzutun und alle zu töten, zu vernichten und auszurotten, die ihnen und ihren Frauen und Kindern Gewalt antun wollen. Und zwar überall im Reich, wo das vorkommt, unter allen Völkern und in allen Provinzen. Der Besitz ihrer Feinde wird den Juden zur Plünderung freigegeben. Diese Erlaubnis gilt für ein und denselben Tag in allen Provinzen des Reiches, nämlich den 13. Tag des 12. Monats, des Monats Adar. Also Ende des 3. Monats, der Monat Sivan, wurde dieser Befehl mit der hervorragenden persischen Post im ganzen Reich in Windeseile verteilt. Und als dieser Erlass bekannt wurde, freuten sich die Leute und jubelten. Und natürlich war die Freude bei den Juden besonders groß. Mordechai wurde nebst dem König zum mächtigsten Mann im Persischen Reich. Mordechai trat aus dem Palastbezirk, gekleidet, wie es seiner hohen Stellung entsprach. Er trug ein Gewand in violetter und weißer Farbe, einen Mantel aus feinem weißen Leinen und purpurrotem Wollstoff und dazu eine große goldene Krone. Wie ein König hat er den Palast verlassen. Die Bewohner von Susa jubelten ihm zu, nicht nur die Juden. Die Menschen wunderten sich über das, was geschehen war, und vielen wurde klar, dass der Gott der Juden das möglich gemacht hatte. Und da verstanden viele, dass der Gott der Juden der wahre, lebendige Gott sein muss. Und von den Nichtjuden gerieten viele in große Furcht und traten zum Judentum über. Sie erkannten Gott in seinem Handeln. Wir können auch heute Gott in seinem Handeln erkennen. Das kann durch persönliche Führungen geschehen. Und vielleicht hast du auch einmal erlebt, wie Gott dir half und dich geführt hatte. Und du hattest gebetet, dass er dir hilft. Und hast ihm versprochen, wenn er dir helfen würde, dann würdest du mit ihm weiterleben. Und dann hat er dir geholfen und dann hast du vergessen, was du versprochen hast vielleicht. Aber es gibt eine Tat Gottes, die jeden Menschen in Erstaunen und Ehrfurcht vor Gott versetzen sollte. Es ist das Opfer von Jesus. Gott kam in seinem Sohn Jesus Christus in die Welt und starb für unsere Schuld am Kreuz. Da sollte jeder Mensch vor Ehrfurcht erschüttert sein. Denn Jesus, der ohne Sünde war, hat Gott für uns zur Sünde gemacht, damit wir durch ihn Verbindung mit, damit wir durch ihn Verbindung mit ihm, Entschuldigung, jetzt muss ich noch vorne anfangen. Denn Jesus, der ohne jede Sünde war, hat Gott für uns zur Sünde gemacht, damit wir durch die Verbindung mit ihm, mit Jesus, die Gerechtigkeit bekommen, mit der wir vor Gott bestehen können. Dieses großartige Eingreifen Gottes in die Menschheitsgeschichte sollte jeden Menschen dazu bringen, sein Leben Jesus anzuvertrauen. Und das kannst du in einem einfachen Gebet heute tun, wenn du das noch nicht getan hast. Denn das ist das Wichtigste, was in deinem Leben geschehen kann, wenn du dich mit Gott, dem Schöpfer, versöhnst, mit diesem mächtigen Gott, der Geschichte schreibt. Gott hatte tatsächlich eingegriffen, es war quasi in letzter Minute, aber genau zum richtigen Zeitpunkt. Eine Erfahrung, die wir viel machen. Oft hoffen und beten wir, dass Gott eingreift und es tut sich nichts. Wir müssen also akzeptieren, dass Gott den richtigen Zeitpunkt kennt. Und übrigens hatten schon die ersten Christen mit solchen Situationen Mühe. Sie erwarteten Gottes Eingreifen viel früher. Und Petrus musste dann diesen Christen schreiben, es ist keineswegs so, dass der Herr die Erfüllung seiner Zusage hinauszögert, wie einige denken. Was sie für ein Hinauszögern halten, ist in Wirklichkeit ein Ausdruck seiner Geduld mit euch. Denn er möchte nicht, dass irgendjemand verloren geht. Er möchte vielmehr, dass alle zu ihm umkehren. Gott hat seine Gründe, welche auch immer, die wir nicht immer durchschauen können und die wir nicht immer verstehen. Paulus sagt, wie unerschöpflich ist Gottes Reichtum, wie tief ist seine Weisheit, wie unermesslich sein Wissen, wie unergründlich sind seine Entscheidungen, wie unerforschlich seine Wege. Wir müssen nicht alles wissen und verstehen, aber eines müssen wir wissen. Gott wird seine Versprechen erfüllen. Und Gott wird garantiert eine gerechte Welt aufrichten. Gott ist es, von dem alles kommt, durch den alles besteht und in dem alles sein Ziel hat. Ihm gebührt die Ehre für immer und ewig. Amen. Ich bete mit uns. Ja, Vater, wir sehen im Buch Esther, in dieser Geschehen im Persischen Reich, wie du alles in der Hand hast, wie du die Geschicke auf dieser Welt schlussendlich lenkst, auch wenn wir denken, dass du abwesend bist. Du bist nie abwesend. Du hast einfach einen anderen Zeitplan als wir. Und du hast andere Gedanken als wir. Aber ich danke dir, dass du mit uns in Verbindung getreten bist durch deinen Sohn, dass du ermöglicht hast, dass wir uns mit dir versöhnen können. Und lehre uns, dir zu vertrauen, auch wenn unser Leben nicht so läuft, wie wir uns das vorstellen und vielleicht auch nicht so, wie wir dafür gebetet haben. Aber dass wir vertrauen, dass du zum Ziel kommst und dass du deine Versprechen garantiert erfüllen wirst und dass du eine gerechte Welt aufrichten wirst, in der wir einmal leben werden. Alle, die dir vertrauen und sich mit dir versöhnt haben. Amen.